Dies ist die Folge 42 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und wir machen heute sozusagen weiter nach der Folge 20, die wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Und ich sage Hallo nach Kalifornien, Hallo nach Berkeley, Hallo Paul Schwarz.
Hallo Nico.
Grüße dich. Paul, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen Ende Mai. Ich darf dich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Du bist Professor an der Berkeley School of Law, Director of Berkeley Center of Law and Technology, Special Advisor at Paul Hastings. Wir beide kennen uns schon eine ganze Weile, haben viel, viel miteinander gemacht. In Deutschland, in Berlin, in Köln und dann auch in Washington und auch in Berkeley. Jetzt ist es auch schon wieder über ein Jahr her, dass wir einmal uns getroffen haben. Da war ich bei dir in Berkeley letzten Oktober. Und unser Podcast ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Wer hätte gedacht, dass wir ein halbes Jahr nach unserem letzten Podcast immer noch darüber sprechen, wie eingeschränkt doch unsere Verhältnisse sind in Berlin und in Berkeley. Wie ist die Situation jetzt denn zurzeit so in Berkeley?
Also in Berkeley und San Francisco haben wir jetzt eine Ausgangssperre. Und so das gibt eine neue Verordnung, ein sogenannter begrenzte Zuhausebleiben-Erlass, Limited Stay-at-Home Order auf Englisch. Und wir dürfen nicht mit anderen Haushalten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr zusammenkommen. Noch dazu, alle Geschäfte, die nicht erforderlich sind, müssen innerhalb dieser Zeit, das heißt über Nacht, geschlossen bleiben. Und diese Ausgangssperre bleibt mindestens bis 21. Dezember in Kraft. Dazu kann man sagen, wir haben so gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Fangen wir an so mit den schlechten Nachrichten. So, leider sind eine Viertelmillion Menschen hier von dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen steigt immer schneller. Die gute Nachricht aber ist, dass wir werden Impfstoffe bald in Amerika haben und erwartet man sogar, dass 10 Millionen Menschen im Dezember geimpft sein können.
Wer wird da als erstes geimpft?
Ah ja, so die haben so irgend so Richtlinie dazu, dass wir so Leute, die im Krankenhaus arbeiten, noch dazu ältere Leute und auch so die sogenannte erforderliche Arbeiter zuerst. Und so das heißt, wenn so man nicht gefährdet ist, wahrscheinlich muss man warten bis, ich weiß nicht, März, April, Mai geimpft zu sein.
Und was ist so die Einstellung zum Impfen in Kalifornien? Also da werden ja auch nicht alle sagen, wir wollen so schnell wie möglich geimpft werden. Wie ist da so die Stimmungslage?
Ja, das ist sehr kompliziert. Und das ist auch kompliziert für Impfstoff gegen Krankheiten oder auch so einfach so die jährliche Grippe. So, das gibt mehr und mehr Leute, die verweigern, geimpft zu sein. Und sogar bei Kinderärzten, das gibt Praxis, die verweigern, Patienten anzunehmen, wenn die Eltern verweigern sich, dass die Kinder impfen lässt. Und das zeigt, glaube ich, so viele Eltern verweigern Impfstoffe für die Kinder, so von die normalen so, Kinderkrankheiten. Und so, man befürchtet in Amerika, dass es wird eine so große Anzahl von Leuten, die einfach Impfstoffe jetzt verweigern. Was macht alles sehr komplizierter. Aber so auch eine gute Nachricht ist, dass die Impfstoffe scheinen so effektiv zu sein, dass auch wenn so, was weiß ich, 30% der Bevölkerung eine Impfung verweigern, dass wir werden trotzdem gute Erlebnisse haben.
Die Covid ist ja in Amerika nach meiner Beobachtung ein bisschen noch politischer als das in Deutschland ist. Ist das in Amerika dann auch so, dass die sagen, sie lassen sich nicht impfen, hauptsächlich die sind, die den Trump gewählt haben?
Ja, das ist so, das ist leider, das ist so politisiert bei uns. Und natürlich lese ich so viel Nachrichten aus Deutschland, wie ich kann. Und meine Meinung ist, dass es bei euch wirklich nicht so verbreitet ist, dass es politisiert ist. Und so zum Beispiel, dass eine Maske zu tragen so politisiert ist bei uns, dass man zeigt, wie treu man ist Trump gegenüber, wenn man verweigert, so einfach eine Maske zu tragen. Und dann der gewählte Präsident Joe Biden sagt, das ist eigentlich einfach patriotisch, eine Maske zu tragen. Und man sieht dabei wirklich, wie kompliziert und traurig diese ganze Diskussion geworden ist. Und natürlich Donald Trumps Corona-Krisenmanagement überhaupt ist eine Katastrophe.
Würdest du denn auch erwarten, dass Joe Biden dann sagt, es ist patriotisch, sich impfen zu lassen?
Kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wird zeigen, dass er selbst sich impfen lässt.
Ja. Naja, das wird ja sicherlich eine ganze Weile dauern, bis das mal, also 10 Millionen klingt ja erstmal viel, aber wenn man, wie viel seid ihr im Moment in Amerika? Mehr als 300, oder?
Ja, ich glaube 330 Millionen, 320 ja. Millionen Menschen. So, es wird eine Weile dauern.
Mhm. Also, wie ist es in der Universität? Gibt es da, ist das alles auf Zoom jetzt gewesen, die letzten Monate? Du hast mir erzählt, das Semester geht jetzt zu Ende, diese Tage.
Ja, bei Berkeley Law School, so im Juridikum, sind wir alles auf Zoom und wir bleiben auch auf Zoom für das kommende Sommersemester, was dann in Januar anfängt. Im Sommer, so das heißt Juli, August, haben wir ein Programm für Magisterstudenten und hoffentlich sind wir auch live wieder. Aber man weiß nicht. Aber das hängt sehr von der Uni an. Und so, das gibt Universitäten in Amerika, wo die Studenten live dabei sind, so mit Maskenpflicht, mit vielen Abstand. Teilweise haben so Universitäten Zelten aufgebaut. Und auch, das gibt einige so, sagen wir, reiche private Universitäten. Und die haben so mehr live gemacht und auch die Studenten wöchentlich getestet. Was natürlich ein Vermögen kostet.
Mhm. Du beobachtest ja Deutschland auch viel und vielleicht ist dir auch aufgefallen, in Deutschland ist alles virtuell, der gesamte Universitätsbetrieb jetzt seit letztem April. Und es ist auch gar nicht groß Kontroverse gewesen darum. Hast du eine Erklärung, warum in Amerika doch an vielen Hochschulen, wie du das gerade beschrieben hast, Präsenzunterricht ist und in Deutschland gar nicht?
Interessant. So, als ein Beispiel in Amerika bei Duke, die haben in North Carolina, die haben viel live gemacht und auch die Studenten getestet sehr oft, so wöchentlich oder sogar öfter. Und die Ergebnisse waren sehr positiv, dass die sehr wenige Fälle hatten. Aber das Problem ist für eher so die größeren Universitäten, ist das einfach viel, viel, viel zu teuer.
Also es ist dann eine Frage des Geldes vor allen Dingen, ja, die, was den Unterschied macht. Ist denn in Deutschland gibt es eigentlich von den Professoren und von den Studenten auch gibt es eigentlich gar nicht viel Forderung. Also wir wollen doch wieder, also mit Abstand und so, aber wir wollen doch wieder in die Universitäten herein. Aber das gibt es dann in Amerika schon mehr, das Bedürfnis auch, dann wieder Präsenz zu haben.
Ja, es kommt darauf an. An der Berkeley Uni nicht. Und ich glaube, die Professoren waren alle sehr froh, so den Nicht-Live-Unterricht machen zu müssen. Aber man sieht, dass so diese Bedürfnisse nach, man kann sagen, Normalität sehr in Amerika stark geworden ist. Darunter auch, wir haben gerade unser Thanksgiving-Fest, so Putin-Tag. Und das war irre, das war verrückt, wie viele Leute irgendwo zu Verwandten hingeflogen sind. Obwohl das ist sehr gefährlich. Aber so am Freitag vorher, am Samstag, Sonntag, wir haben so mehr als 1 Million Menschen, die geflogen sind an jedem Tag. Und jetzt dann fliegen die alle zurück und wir warten dann noch eine Welle so von Krankheiten.
Ist das auch so wieder so politisch, dass die Biden-Wähler alle zu Hause bleiben und die Trump-Wähler alle zum Familienbesuch jetzt zu Thanksgiving geflogen sind?
Ja, ich fürchte schon. Ich fürchte schon. Und man sieht einfach so, wie stark so die Angewohnheiten von Menschen sind. Und so, ich glaube, wie Freud einmal gesagt hat, wie leise die Stimme der Vernunft ist. Dass Leute denken, weil die einfach sowas immer gemacht haben, sagen wir Omi über Thanksgiving Besuch, die werden das dieses Jahr machen und die lassen so denn der Staat ihnen das nicht verbieten. Oder die werden so nicht so hörig werden, wenn so jemand von Center for Disease Control sagt, machen Sie das bitte nicht.
Gibt es, in Kalifornien habt ihr ja auch starke Gesetze, gibt es da Verbote, dass man sich nicht treffen darf zu Thanksgiving oder jetzt Weihnachten? Also Weihnachten wird ja in Deutschland auch, ist ein großes, großes Thema, fast das größte im Augenblick. Da gibt es jetzt Diskussionen, ob man Weihnachten nur mit 2 Haushalten oder nur mit 5 Personen oder doch mit 10 Personen machen kann. Ja. Also das ist genau alles limitiert. Gibt es sowas bei euch auch?
Ja, so, die haben so eher so Empfehlungen in Amerika und das hängt von Bundesland ab und auch Kreis in dem Bundesland. Und so meistens das ist eine Empfehlung, zum Beispiel, dass mehr als 10 Leute nicht in einem, so zu, für ein Fest, für eine Mahlzeit sich treffen. Und die haben dann inzwischen wieder in San Francisco und Berkeley Restaurants verboten, dass Leute innerhalb von dem Restaurant essen dürfen. So die Gäste können so außerhalb essen und dann viele Restaurants haben dann wirklich kleine so Häuschen oder man kann sagen so Bütchen so aufgebaut, wo die Leute hinsetzen. Und leider, das ist am Ende auch so ein Gebäudchen und wahrscheinlich auch gefährlich, wenn es nicht auf alle Seiten offen ist.
Ja. Gibt es da Forderungen, dass das alles viel strenger sein müsste in Kalifornien?
Eigentlich nicht. Ich würde eher so, Menschen entscheiden sich, was gefährlich ist und was die machen wollen oder nicht machen wollen. Das ist aber problematisch, weil die Leute, die eher so gefährliche Dinge machen, dann gefährden alle. So, wir sitzen alle in einem Boot.
Jetzt haben wir ja vor kurzem die Wahl gehabt und wir reden ja jetzt nicht so viel über Trump, das ist ja dann hoffentlich Vergangenheit. jetzt kommen Biden und Harris dann im Januar ins Amt. Was erhofft man sich denn von Biden und Harris so vor allen Dingen?
Ja, so wir können dann ein bisschen über Datenschutz reden, aber zuerst man muss sagen, man erwartet einfach, dass die professioneller sind und dass die vernünftiger Menschen als Berater und aussuchen, was die schon gemacht haben. Und so, wir werden wieder zurück zu dem, man kann sagen, A-Mannschaft. Und nicht so diese kuriose, so ich muss sagen, meistens unfähige Menschen.
So let's talk about privacy. So what are let's first of all mention that there has been another new statute on the ballot in California in early November, a new privacy statute. So after the CPRA, there is now the, or please correct me, I have trouble memorizing the the abbreviations.
Well, you'll know, this is all going to be something that we have to, that we'll all have memorized soon enough. So I guess what I'll say is I'll say something quickly first about kind of the situation overall in the U.S., which probably many of your listeners already know, and then say something quickly about California. So unlike the EU, unlike Germany, data protection in the U.S. is not generally and comprehensively regulated. So we don't have so-called an omnibus regulation like the GDPR and like the BDSG, the Bundesdatenschutzgesetz. So we have sector-specific laws for the most part. And so what that means is for every individual sector, there may be a law. So we regulate banking and financial institutions. Then we have our sectoral laws, as, for example, for the healthcare sector. So that happens in Germany and the EU, too, of course. You have plenty of sectoral laws. But if there's not a sectoral law as a kind of safety net, you always have the omnibus law. Okay. The other thing I would say quickly is in Germany, in the EU, data protection is seen as a fundamental right, of course, with Germany being a pioneer country, with its right for informational self-determination in found by the German Constitutional Court in 1983. So in the U.S., data protection is much more a part of economic life, right? So the law is much more a part of consumer protection law. Now, how are things differently in California? So in California, we also have many, many sectoral laws, but we have a law called the California Consumer Protection Act, which is, in many ways, the strictest data protection law in the U.S. And that law, and really the most, I would say, comprehensive type of a law, and that law has now been made in some ways even stronger by the CPRA. So CCPA, what does it do? So it gives Californians a right to know what information has been collected about them. It gives them a right to know if their data is going to be sold and a right to refuse that. And it gives them a right to correct information that's not right. And it gives them a limited right to have this information deleted. So a kind of American right to be forgotten, although with notable exceptions in the law. So now we come to the CPRA. So the CPRA was actually enacted through a referendum. And so we have this strange ability in California for the population to directly vote on legislation. This is a mess for the most part. And so we, in the November election, we in California voted on the CPRA, which is dozens and dozens of complicated pages. In many of these pages, there's simply a red line, right? A correction or an addition to the CPA. And so for even myself as a data protection expert, this is extremely complicated. It involves taking out the old CCPA as if you were a legislature sitting in Sacramento and comparing the two texts to try to figure out what's being added. So this is, I think, not a good use of popular democracy then to have people actually voting on such a law. But the law passed, it was enacted. And so what does it do? It can be seen in many ways as completing the CCPA and making it stronger. So it now gives consumers the right to forbid the processing of sensitive information, which certainly sounds like the, you know, GDPR, General Data Protection Regulation. It sounds like kind of classic European law interest. It also creates a concept of data minimalization, which is also a concept that's very known to Europeans. Moreover, firms are now required to carry out a privacy risk assessment. And then finally, the law creates a data protection authority for California. And this authority will have the ability to hand out fines. And so this is really then becomes quite similar to the European model. Last thing I would say is, though, there's a limited right at best of the individual consumer to have a private right of action to sue under the law. And there is such a private right of action in cases of data security breaches. But that's the only one. Otherwise, it's the new data protection authority that enforces the law.
This sounds all very, very familiar to a GDPR ear. What differences are there still to the GDPR?
Well, I think in many ways, it's less strong than the GDPR. It's more limited. It really focuses on, so I guess another interesting thing is jurisdiction. So this is not a privacy statute for the entire United States, but its jurisdictional approach is really quite similar to the GDPR, because if you have information about California residents that is being processed, it applies. And then there's something, to use a good old German expression, there's the Macht Ort Prinzip. So if you're outside of California, but you're collecting personal information of California residents, then it's going to apply. So that's something I think that is similar. I think what is dissimilar is, for example, the limited private right of action. And so, again, it's only for security breaches. And then there's also something strange, which we're going to be interpreting in the years to come. There's a right to cure. So the right to cure means that when a company finds out that there is a violation of the CCPA, it's given a right to fix it. And if it does so for a limited period of time, there is no penalty against it. So, and that is not something that you find in the GDPR. The CPRA, that recently enacted referendum, limits the right to cure when there is a data security incident. It makes it clear that if the company simply strengthens its data security afterwards, that is not sufficiently cured for purposes of the law. So they can still be held liable.
Is it fair to say that there's a stronger emphasis on data security in general than is in the GDPR?
Well, so this is a really interesting question, and so I'll defer to your wisdom about kind of the way this is handled. in the GDPR and on the ground. But we have had a strong tradition of first in the United States, first of all, data security breach notifications, which began in California right after the turn of the century. The data breach notification law requires that if there is a data breach, that the company tells you. And then next kind of wave of legislation in this area has increasingly required that firms have reasonable data security in place. And then there are different approaches to that with some state laws and some federal laws requiring specific steps to be taken for there to be reasonable data security. Others' laws are much more general. And then some of these laws also have a private right of action if there isn't reasonable data security. So there has been, it's fair to say, on this side of the Atlantic, increasing legal responsibilities placed on companies to carry out certain kinds of steps, and in particular, to have a compliance regime in place for data security. And the compliance regime is very important because if there is a data security incident, and as the saying goes, stuff happens. If there is a data security incident, it's very important for the company to be able to show that despite the incident, that they were taking significant steps to have a data security program. So this is also interesting, Nico, because in the CPRA, there's also this requirement that privacy risk assessments be carried out. And so what we're seeing is that increasingly, U.S. data protection law is moving to a compliance orientation, which means a lot of work for lawyers, a lot of work for vendors, and a lot of work for companies to be able to document that they're actually carrying out measures to improve their data protection and their data security.
Let's go back to the federal elections and to the new administration. What is your view? There have been discussions about a federal privacy act repeatedly in the last years. Is there likely to be legislation now on a federal level with the new administration and with a new Congress?
Yes, so very hard to predict. And I think with the pandemic going on, the new administration is going to have much that it has to react to. So that's going to be interesting, kind of where the priorities are set. It's interesting, the Vice President, Kamala Harris, was the Attorney General of California and then Senator from California. She has long been interested in privacy and privacy-related issues as Attorney General. She issued really interesting data security reports on a biannual basis. She played a leading role while in California against image-based sexual abuse, also known as revenge porn. So she's very interested in the tech area, and that'll be interesting to see if she has an influence on the administration. There's a great analysis from the Brookings Institute that I can reference for our listeners. It is from Cameron Carey, who's a fellow at the Brookings Institute. And in his analysis, the CPRA represents California voters, as he puts it, upping the ante on federal privacy law. And what he means by that is Proposition 24 raises the bar. It's going to make, it's going to increase the pressure for a federal law by making the CPRA stricter and making it more likely that a federal privacy law will have to at least match that standard. Because otherwise, Cam Carey argues, the California legislative delegation won't be voting for federal privacy legislation.
Mm-hmm. Where does the California legislature come in?
So the California legislature comes in, the federal delegation. So, for example, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, is a representative from California. So the California representatives in Congress, our two senators, our large number of representatives in the House, are going to want to have a federal law. If it's going to replace, right, or preempt state laws, to be at least as strict as the California privacy laws.
Mm-hmm. So that the bar has been raised by the new Californian Proposition 24 for a federal privacy act.
Well, exactly.
Mm-hmm. Okay. Also. Paul, leider ist unsere Zeit schon wieder um, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich hätte noch so einiges weitere zu besprechen, aber ich denke mal, spannende Themen wie Schrems II, die sind sicherlich auch in ein paar Monaten noch, noch heiß genug, dass wir dann das Gespräch darüber auch fortsetzen können oder hoffentlich dann auch vielleicht mal wieder in Washington DC, jetzt nicht nur am Telefon, oder in Berlin oder bei den Kölner Tagen im nächsten Sommer, wer weiß. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf. Für heute erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Paul. Und ich wünsche dir eine gute Adventszeit in Kalifornien.
Danke, ich habe mich gefreut, Nico. Bis das nächste Mal. Tschüss.